Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
»040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.«
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Matthias Iken.
Und wir wollen heute natürlich, wie eigentlich jede Woche, lieber Matthias, über den Blogprozess sprechen. Heute
wir wollen nicht, wir müssen.
Wir müssen. Der Blogprozess und das Geld. Darum soll es heute unter anderem gehen, denn es geht wahrscheinlich sowohl was die Kosten dieses Blogprozesses angeht, als auch was danach kommt, geht es um sehr, sehr viel Geld. Darüber gleich mehr. Dann geht es noch einmal natürlich um den näher rückenden Zukunftsentscheid zu der Frage, ob Hamburg schon 2040 klimaneutral sein soll. Da werden jetzt aus ganz Deutschland Klimaaktivisten in die Stadt kommen, um hier persönliche Gespräche zu führen. Da muss ich sagen, die Klimaaktivisten sind auf Zack. Das ist das zweite Thema. Drittes Thema. Matthias, du hast dich ja vergangene Woche etwas despektierlich über die Hamburger Goldkirchen geäußert.
Hast ich habe schon gehört, das kam richtig gut an. Deshalb machen wir den Podcast auch. Ne?
Hast gesagt, das ist ja alles nur Marketing-Gag. Und ich war beim Konzert und wir können darüber sprechen. Und ich kann dir sagen, es ist weit entfernt von einem Marketing-Gag. Aber nachher sprechen wir darüber. Dann verrätst du uns noch, wie man mit Radfahrern Geld verdienen kann in Hamburg. Und ganz am Ende lüften wir ein Geheimnis, oder? Wollen wir das tun?
Können wir machen.
Nämlich, dass das Hamburger Abendblatt sich eine neue Heimat suchen wird innerhalb Hamburg. So wie kann man verraten. Und auch, dass wir uns eine neue Heimat suchen, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das hat eine ganz tolle Nachricht, die dahinter steckt und die auch mit diesem 1. Oktober zu tun hat, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Wir starten mit dem Blogprozess. Da ist mir eine, ich bin gespannt, wie du das siehst, eine Kleinigkeit aufgefallen. Das wusste ich gar nicht. Dass ja auch Stefan Hensel tatsächlich vor Gericht vorgeworfen wird, die Akte an Medien weitergegeben zu haben. Wir haben immer darüber spekuliert in der Vergangenheit, dass offensichtlich ja bestimmte Medien Einblicke in diese Akten bekommen haben. Und nun lese ich und höre ich, dass Stefan Hensel offensichtlich verdächtigt wird, diese Akten durchgestochen zu haben. Er hat... Und das ist auch interessant, dazu sich nicht geäußert, sondern auf sein Auskunftsverweigerungsrecht davon gebraucht.
Das hat er ja, wenn er quasi da unter Druck steht. Aber das ist ja ganz interessant, weil wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben es natürlich etwas anders ausgedrückt, aber man muss schon sehr blind sein, um sich nicht zu wundern, wie die massiven Details zu diesem Prozess schon im Vorfeld an viele Publikationen und Medien gelangen konnten. Die sind nicht vom LKW gefallen.
Und das ist interessant. Das beobachten wir nur und fragen uns, warum weiß der Kollege A so viel mehr als der Kollege B, als der Kollege C? Und wenn man dann mit bestimmten Kollegen spricht, dann geben die ja auch unverwunden zu, Einblicke in die Ermittlungsakten bekommen zu haben. Ist das eigentlich so schlimm?
Naja, erstmal ist es verboten.
Es ist verboten,
um es mal ganz klar zu sagen. Und ich bin ja vielleicht ein bisschen konservativ, aber ich finde, solche Regeln haben ja auch was für sich. Denn es geht ja darum, dass man mit Details Politik macht. Und mit Details ja so eine Vorprägung für einen Prozess vornehmen kann und will und versucht es zumindest. Und das haben wir ja in den letzten Monaten ganz massiv gesehen. Das Interesse an diesem Prozess ist ja auch deshalb so gigantisch groß, weil es im Vorfeld immer wieder neue Enthüllungen, neue Details, neue, ja auch schmutzige Einzelheiten im Vorfeld gab. Und das war, kann man so sagen, die Auffahrrampe für das Interesse an diesem Prozess.
Und da muss man ja auch mal, da wollen wir uns jetzt nicht irgendwie, wie sagt man das, also päpstlicher machen als den Papst. Na klar, wenn man uns anbieten würde, dass wir einen Blick in die Akte werfen könnten, würden wir es tun. Ich würde sogar so weit gehen, es gab sogar mal, wenn ich mich recht erinnere, eine Situation, wo man dann, also wo es dann hieß, man könnte sich vorstellen, also ich sage jetzt nicht von wem, man könnte sich vorstellen.
Das würden wir niemals sagen.
Würden wir niemals sagen, man könnte sich vorstellen, wenn denn die.
Einblick zu gewinnen.
Einblick, wenn dann die. Und dann wurde es zurückgezogen. Und der Eindruck, den bei uns so entstand, war, weil wir vielleicht nicht so berichtet haben, wie derjenige, der uns die Akte angeboten hätte oder diejenige.
Unbotmäßiges Verhalten. Das
genau.
Ist halt, am Ende des Tages ist es ein Spiel nach dem Motto, du bekommst etwas und dafür erwarte ich etwas. Und das muss man als Journalist einerseits natürlich schon durchschauen und dann sich auch die Frage beantworten, will ich das? Will ich mich also instrumentalisieren lassen?
Punkt. Also das, wir werden verfolgen. Das ist ja ein interessanter Nebeneffekt. Der wird jetzt sozusagen das Hauptthema nicht berühren. Worüber wir heute mal sprechen wollen, das finde ich interessant, ist ja die Frage, was kostet so ein Prozess eigentlich? Weil das hat Gerhard Delling mal in einem Nebensatz gesagt, so etwas muss man sich auch leisten können. Den Kampf um seine Kinder so auszufechten, muss man sich auch leisten können. Und man muss sagen, die meisten Menschen könnten das nicht, weil ich glaube,
für die Kinder wäre es besser, ja.
Ja, aber wir reden jetzt bei diesem Prozess mit angesichts der Verhandlungstage, angesichts der Belastungszeugen, der Zeugen, der Gutachter, die Rechtsanwälte, die damit betroffen sind, die Medienleute, die da beschäftigt werden von beiden Seiten. Wobei von beiden Seiten weiß ich nicht, man weiß es von der Seite von Christina Block. Da habe ich mir mal von Experten das mal hochrechnen lassen und die sagen, es ist schwer, das hochzurechnen, aber du landest schnell, insbesondere falls es nochmal in eine andere Instanz gehen sollte und davon ist ja auszugehen so oder so, du landest dann schnell im siebenstelligen Bereich.
Ja, und vor allen Dingen, das hast du ja diese Woche auch gesehen, dass ein Teil abgespalten wurde, weil da den Angeklagten auch quasi nicht mehr zumutbar war, angesichts ihrer eigenen Situation, sie regelmäßig hier im Gericht vorzuladen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Also wenn wir freie Unternehmer wären, würde ich sagen, hätten wir schon massive Verdienstausfälle, weil wir uns halt ständig ja auch in Vor- und Nachbereitung mit diesem Prozess befassen müssten. Und das zeigt schon, dass da einfach so viel Druck auf dem Kessel ist, dass das wirklich bis in alle Einzelheiten und bis in alle Millionen durchgefochten wird, dass es da um viel, viel geht.
In dieser Woche ging es auch immer wieder, und das schwingt immer wieder mit, das ist der Vorwurf, den Christina Block ihrem Ex-Mann Stefan Hensel macht, und der streitet das natürlich ab, die Frage, inwieweit ist da Rache im Spiel? Weil, das war mir auch gar nicht so klar, es ist natürlich auch eine Geschichte offensichtlich gibt zwischen Stefan Hensel und Eugen Block. Stefan Hensel hat ja früher im Unternehmen gearbeitet, hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, da eine Fleischerei als Geschäftsführer geführt. Und ist dann irgendwann aus dem Unternehmen ausgeschieden. Da gibt es unterschiedliche Darstellungen.
Das ist ja auch nichts Unübliches bei Eugen Block, dass man seinen Job verliert. Er ist ja als Patriarch da sehr, wie soll man sagen, spontan.
Genau. Aber es ist natürlich was anderes, ob du jetzt Hoteldirektor 1, 2, 3, 4, 5 rausschmeißt oder deinen Schwiegersohn, den Vater deiner Kinder. Und offensichtlich.
Und der ja auch einen guten Job gemacht hat im Unternehmen. Das zumindest
hörst du das?
Bestätigen mir verschiedene Leute auch, die durchaus, sage ich mal, eher dem Lagerblock zugeneigt sind. Also da ist er eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Er kam ja als Banker dahin, hat wirklich was bewegt und ist dann von Eugen Block quasi vor die Tür gesetzt worden.
Meinst du, dass dieser Aspekt Rache sozusagen, dem zeige ich es, den Blocks zeige ich, kann sowas eine Rolle spielen jetzt in der Vehemenz, in der dieser Prozess geführt wird? Also was ich damit sagen will ist, natürlich geht es immer in erster Linie um die Entführung der Kinder. Aber die Geschichte, die darüber geht, ist vielleicht auch noch eine andere, ist vielleicht auch noch eine Abrechnung, Rache, also, wie auch immer, da ist noch eine Rechnung
offen. Das ist
ein bisschen
Spögenkickerei, aber wenn du siehst, mit welcher Heftigkeit dieser Prozess ausgefochten wird, dann kann man das nur mit ganz starken Gefühlen und mit ganz großen Interessen erklären. Und natürlich sind Hass und Rache Antreiber, könnten Antreiber sein für so etwas. Oder natürlich die Hoffnung irgendwie, dass man vielleicht auch da finanziell einen großen Schnitt macht, weil man muss ja am Ende des Tages zurücktreten und sagen, und das können wir als Väter wahrscheinlich auch ein bisschen einschätzen, tut man das seinen eigenen Kindern an? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Und ich habe noch keinen Vater getroffen, der mir gesagt hat, ich würde es genauso machen. Und das geht natürlich an beide jetzt, Aber das, was wir da sehen, also es ist ja, wie gesagt, wie beim Unfall, man mag gar nicht hingucken und muss trotzdem hingucken. Eigentlich will man es nicht mehr.
Und ja, und was übrigens auch noch dazu kommt, was natürlich jetzt noch gar keine Rolle spielt, ist Folgendes. Was bedeutet das für das Unternehmen? Eugen Block hat dieses Unternehmen gegründet, er ist noch da, er ist auch derjenige, das haben wir hier schon mal erwähnt, der die Fäden in der Hand hält, der sich schwer tut, loszulassen, trotz seines ja inzwischen fortgeschrittenen Alters. Und wenn man jetzt aber denkt, dann kommt es in die zweite Generation. Wie kann dieses Unternehmen dann eines Tages nach all dem, was jetzt gerade passiert, in eine dritte Generation überführt werden? Wenn vielleicht die Kinder mit der Mutter, die dann Teil des Unternehmens geerbt hat, mit dem Onkel gar keinen Kontakt mehr haben. Also ist ja auch, alles, was da jetzt passiert, das ist wahrscheinlich jetzt kurzfristig, interessiert das keinen, weil es jetzt um das Wohl der Kinder, um die Frage dieser Entführung geht. Aber mittel- bis langfristig geht es ja auch um die Zukunft dieses Unternehmens, was durch diesen Prozess doch auch ziemlich gefährdet sein könnte.
Also zumindest wird es nicht leichter. Das muss man ganz klar sagen. Es geht ja jetzt schon so, dass man gerade auch, weil es ein Familienunternehmen ist und gerade auch, weil der Name ja Teil des Unternehmensnamens ist, dass es da Abstrahleffekte gibt. Und das sind natürlich keine positiven Abstrahleffekte. Da wird ja keiner sagen, Mensch, der Prozess, der ist so spannend, da gehe ich heute Abend irgendwie Miss Rumsteak essen. Mhm. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, das wirkt insgesamt negativ und das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern.
Kann man sich vorstellen, dass es jetzt auch ein Kampf darum geht, sozusagen, wer hat den Einfluss auf die Kinder, die ja eines Tages viel Geld erben werden?
Ja, also oder halt die Anteile, ne?
Also oder die Anteile, genau.
Bei drei Kindern, wenn man die Generation überspringt, dann sind natürlich die vier Kinder von Stefan Hensel und Christina Block, sage ich mal, total relevant.
Mhm, genau.
Wenn es darum geht, dieses Unternehmen weiterzuführen. Und ich meine, ich will mich jetzt nicht hier in den Bereich der Spekulation wagen, aber natürlich ist das eine Frage, die auch kommen wird, wobei sich auch dann die Frage stellt, irgendwie, wollen die, wenn die groß sind, nach dieser unangenehmen Vorgeschichte wirklich das Unternehmen weiterführen? Auch das ist ja eine Frage. Also insgesamt ist jeder Übertrag eines Familienunternehmens von Generation zu Generation schon extrem schwierig. Und wenn dann noch so ein Prozess,
das meine ich,
der deutschlandweit Aufsehen erregt, hinzukommt, wird das nochmal viel, viel schwieriger.
Ja, und das ist etwas, was man auch nicht aus dem Blick verlieren sollte, weil es am Ende ja auch am Ende betrifft dieser Prozess viel direkter, als man es bisher denkt, auch das Lebenswerk von Eugen Block.
Ja, sicher. Auch darum geht es.
Auch darum geht es. Und es geht auch darum, das fand ich interessant, habe ich jetzt gehört, Matthias, und da sind wir beide diese Woche, sind wir beide so ein bisschen in eine Ecke geschoben worden, über die wir auch mal sprechen müssen, weil das immer so eine Reaktion ist, die dann kommt, wenn, was weiß ich eigentlich. Also ich hörte, dass einer von uns beiden, also wurde im Rande des Prozesses von einem der Beteiligten dann so, wohl so sinngemäß gesagt, naja, also ja, der Herr Haider und so, der ist ja offensichtlich, das ist ja ein ganz großer Blockfreund. Und ich zähle jetzt mal nicht weiter, was noch so kommt, was natürlich kompletter Quatsch ist. Und der Herr Icken ist ein ganz großer CDU-Freund?
Ja, das wurde mir diese Woche von einem Leser bescheinigt, aber das wissen ja alle in Hamburg, deshalb darf ich drüber reden. Da ging es um schöne Überleitung zum Klima- oder Zukunftsentscheid. Und da wurde, wir haben ja extra in der Zeitung und auf abendblatt.de, ich habe ja jeden Sonnabend den Platz für meine Kolumne, weil ich sagte, das ist etwas, was ist massiv umstritten. Ich fände es irgendwie komisch, so von meinem journalistischen Gefühl, wenn dann der Icken einfach 140 Zeilen hat, um zu sagen, warum er den Zukunftsentscheid ablehnt. Da habe ich gesagt, nee, komm, wir machen dann Pro und Contra zu. Und dann gab es Leserbriefe, sehr viele sehr kritische, was völlig in Ordnung ist. Und in einem
kritisch zu deinem oder
ja,
zu,
ja,
oder
genau,
zu beiden?
Also ja, genau, also als quasi Anhänger des Zukunftsentscheids, was ja völlig okay ist, demokratisch. Und in einem stand dann drin, aber das wisse man in Hamburg sowieso, dass ich ja von der CDU bezahlt würde. Ich habe da mal ganz schnell in den Kontoauszügen nachgeguckt, habe leider keine Eingänge
festgestellt. So wie ich von Eugen Block, da muss man auch sagen,
das deshalb müssen wir weiter Podcasts aufnehmen.
Genau. Aber da sieht man mal, sowas passiert ja, um mal sozusagen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das passiert wirklich nur in extrem aufgeladenen Stimmungen. Ne? Also wenn dann also Journalisten vorgeworfen wird, dass sie von einer Seite im gekauft sind, ja, dann sieht man, wie die Stimmung aufgeladen ist. Im Blogprozess, da kann man das, finde ich, verstehen, weil die Stimmung, man kann es nicht verstehen, nehme ich zurück, kann man nicht verstehen, aber die Stimmung ist da wirklich aufgeladen, das kann man sehen. Beim Zukunftsentscheid staune ich, auch ich bekam diese Woche zwei sehr bekannten Künstlerinnen, Künstlern eine Mail, warum wir denn im Abendblatt so nur gegen diesen Zukunftsentscheid berichten würden und warum wir nicht diejenigen, die dafür sind, zu Wort kommen lassen würden. Und dann suchte ich 5-6 Texte raus, in dem sozusagen die Menschen, Prominente, die den Zukunftsentscheid stützen, ein Streikgespräch über den Zukunftsentscheid, das Pro für den Zukunftsentscheid, dann schickst du das raus, aber dann hörst du nichts mehr davon. Was ich interessant finde, ist, dass Menschen offensichtlich dann, wenn sie sich für eine Richtung entschieden haben, das andere vielleicht gar nicht mehr sehen oder nur das sehen.
Das ist die selektive Wahrnehmung.
Das ist eine selektive
Wahrnehmung. Und das ist echt gefährlich, weil das natürlich die, sag ich mal, Schützengräben noch tiefer macht, wo man sich dann gegenübersteht und man gar nicht mehr versteht, dass der andere oder die andere einfach eine andere Meinung hat und dass die auch in Ordnung ist. Also gerade weil du es erzählst, das ist wirklich schon damals so gewesen beim Schulentscheid, als es um Wir wollen lernen ging. Da hatten wir massive Leserbeschwerden bis hin zu Abbestellungen, die gesagt haben, ich guck mir das nicht länger an. Das ist ja total parteiisch. Das Schöne war, es kam aus beiden Ecken. Mhm. Also sowohl die Gegner als auch die Befürworter fanden, dass wir immer nur die andere Seite unterstützen. Und so ist es jetzt auch ein bisschen. Also ich sage nochmal, wir sind nicht der NDR, wir müssen nicht 50-50 machen. Aber ich glaube, dass wir relativ nah dran sind, wenn wir die ganzen Geschichten uns anschauen, wenn wir die Abstimmung im Parlament angucken, wäre es eher eine 80-20-Geschichte, weil SPD und Grüne sagen ablehnen, CDU sagt ablehnen, AfD sagt ablehnen, nur die Linkspartei findet es super. Und die Grüne Partei, weil die ja etwas schizophren unterwegs ist in dieser Frage. Also wir müssten nicht, wir könnten auch 100-0 machen. Wir sind ein freies Medium, machen wir aber nicht, weil wir sagen, es ist wichtig, dass alle zu Wort kommen und
es ist ja auch, muss man sagen, auch ist auch in der Redaktion umstritten.
Ja,
also es gibt die einen, die dafür sind, die anderen, die dagegen sind. Das gleiche
ist auch hier im Raum, glaube ich, umstritten.
Ja, es gibt einen hier im Raum, der nicht abstimmen darf. Insofern ist das
ja,
und der Dank. Und der seit heute eine Wärmepumpe hat und ausgerechnet hat, dass er da 13,5 Tonnen CO2 im Jahr spart.
Ich habe Solarzellen auf dem Dach.
13,5 Tonnen, also. Aber, und das Gleiche gilt, glaube ich, um es nochmal zu erzählen, für den Blogprozess. Denn was ist der Vorwurf jetzt? Der Vorwurf ist, wie kann der Haider in diesem Podcast ein Interview mit Ingo Bott machen, dem Anwalt von Christina Block? Und das ist schon fast schizophren. Das ist
nicht so schwer, weil es journalistisch interessant ist.
Genau. Soll man das jetzt weglassen? Schwierig wäre es, wenn wir sagen, wir haben den Ingo Bott eingeladen und den Herrn von der Meeden, den Anwalt von Herrn Hensel, nicht. Aber natürlich haben wir den eingeladen.
Aber er wollte nicht kommen?
Es steht noch aus. Also okay. Mal gucken, es steht noch
dann
aus.
Würde ich sagen, also, sollte er die Chance nutzen.
Und wir freuen uns und ganz ehrlich, wenn Christina Block morgen sagen würde, sie kommt in unserem Podcast, dann würden wir mit ihr sprechen. Wenn Herrn Hensel morgen sagen würde, er kommt in unserem Podcast, würden wir mit ihm sprechen. Gerhard Delling, ich glaube, das ist Journalismus und das hat nichts mit gekauft zu sein zu tun. Wenn aber eine Partei nicht kommt, dann sieht das unglücklich vielleicht aus, aber heißt ja nicht, dass man dann die andere Partei nicht zu Wort kommen lässt. Das vielleicht nochmal kurz gesagt. Ich fände interessant übrigens, ich habe es gesagt am Anfang, Zukunftsentscheid. Ich kriege Mails vom Zukunftsentscheid und ich muss sagen, das ist wirklich, sehr, die machen das sehr gut. Da kannst du jetzt sagen, was du willst.
Also
ich lese mal vor, die Mail, die ich heute gekriegt habe. Liebe Freundin eines besseren Klimas, ne, also kriegt man automatisch. Am Wochenende bekommt meine WG Besuch von einem 20-jährigen Aktivisten aus Hannover, der den Zukunftsentscheid beim Wahlkampf unterstützen wird. Wir haben ein schönes 4 Quadratmeter großes Gästezimmer und haben uns, wie bereits viele andere Menschen aus unseren Strukturen, dazu entschieden, das zur Verfügung zu stellen für Menschen, die nach Hamburg kommen, um den Wahlkampf mitzugestalten. Und dann Herausforderung, bietet auch einen Schlafplatz an. Da kann man einmal anklicken, dann bietet man einen Schlafplatz an. Und die setzen darauf, dass ganz, ganz viele Menschen, Klimaaktivisten aus der ganzen Republik, nach Hamburg kommen und hier halt Gespräche führen. Denn das steht hier auch, unser Volksentscheid wird auf der Straße in persönlichen Gesprächen entschieden, dass dafür einer enormen Anzahl an Menschen bedarf, sind wir darauf angewiesen, dass auch Menschen aus umliegenden Städten uns unterstützen. Danke, dass du dabei hilfst, das möglich zu machen. Also, das ist schon hochprofessionell.
Absolut. Also Ich fand auch bei LinkedIn die Reaktion vom Zukunftsentscheid, die sich bedankt haben für beide Texte, sowohl das Pro als auch das Contra, total professionell. Ja. Also die hätten auch sagen können, beleidigt, so nach dem Motto, bist gegen uns. Nein, muss man sagen, sehr, sehr gut, ja, so wie du sagst.
Und wir führen ja morgen, glaube ich, das Gespräch, nicht wir beide, sondern zwei liebe Kolleginnen führen das Gespräch mit Luisa Neubauer und Andreas Dressel. Nicht in seiner Funktion als Finanzsenator, sondern in seiner Funktion als einer der wichtigsten SPD-Politiker. Und wir werden das gern auch auf diese Plattform stellen, dass sich das alle dann nochmal anhören können, obwohl wir dann nicht dabei sein können.
Ich meine, wir heißen ja 040. Hast du mal reingeluschert? Wir machen ja seit Wochen die Umfrage, ob die Leute Ja oder Nein sagen werden. Und das ist ja deshalb interessant. Es ist nicht repräsentativ, das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben das ja immer schon gemacht und wir haben oftmals die Ergebnisse fast passgenau vorempfunden. Hast du mal reingeguckt,
Nein.
wo es jetzt steht?
Ich bin gespannt.
Wenn es keiner weitererzählt, 62% sind für den Klimaentscheid.
Okay.
Und das bei, ich glaube, roundabout 10.000 Leuten, die mit abgestimmt haben. Das ist schon interessant. Also ich glaube schon, dass eher vielleicht da jüngere, motiviertere Leute abstimmen, aber das ist eine Mehrheit. Ich würde nicht darauf setzen, wie das einige im Senat lange gemacht haben, dass das sowieso nicht durchkommt.
Ich würde sagen, eher im Gegenteil, wenn man guckt, wie jetzt sozusagen die Motivierungskampagnen noch anlaufen. Und da ist ja auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, gibt es die andere Seite ja gar nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt jetzt ein paar Politiker, die sich Gedanken machen, aber dass da sozusagen strategisch irgendwas vorbereitet wird, null.
Aber das ist ja auch ein Learning aus der Olympiakampagne und aus der Wärmewende 2013 mit dem Rückkauf der Netze. Da gab es ja eine brachiale Gegenkampagne, muss man wirklich sagen, alle irgendwie Politik, Wirtschaft, Handelskammer, ganz klar dagegen. Und das wurde so irgendwie auch so massiv empfunden, auch mit Störgefühlen verbunden, dass es, glaube ich, einen Effekt gab, auch nee, dann erst recht. Das kann jetzt natürlich auch so sein. Also ich habe vorhin mit Ole von Beuys gesprochen.
Ehemaliger Hamburger Bürgermeister.
Muss man in der Zwischenzeit, ist
jetzt schon fast 20 Jahre her.
Der sich ja sonst zu Hamburg-Fragen nicht äußert. Und ich habe ihn, muss ich wirklich sagen, ich kenne ihn ganz gut, selten so ja wütend auch gesehen. Weil er wirklich sagt, es kann nicht sein, dass man mit so einfachen Parolen, also er ist gegen den Zukunftsentscheid, mit so einfachen Parolen die Leute quasi in so ein Ja drängt und die Folgen keiner beachtet.
Aber, das hast du auch, du hast mit Dennis Thiering auch gesprochen, das ist sozusagen der Nachfolger von Ole von Beuys.
Ja, Bürgermeister ist er noch nicht.
Noch nicht, aber im Sinne von wichtigstes Gesicht, ist auch schon zweimal angetreten. Zweimal oder einmal?
Einmal
angetreten, schnell noch verbessert. Und der sagt ja, wenn der Zukunftsentscheid durchkommt am 12. Oktober, dann glaubt er, ich bin mir da nicht sicher, aber ich bin nach deiner Einschätzung, will ich dich nach deiner Einschätzung fragen, dann glaubt er, dass es eine extreme Belastungsprobe für den rot-grünen Senat wird. Er glaubt sogar, dass der rot-grüne Senat dann daran zerbricht. Einer zu viel wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber dann, und das geht relativ schnell, wenn der Senat umsetzen muss, was dann Volkes Wille ist, dann wird er den Leuten wehtun müssen. Und er wird auch Maßnahmen ergreifen müssen, die überhaupt nicht gut ankommen. Und ich glaube schon, dass in der SPD, ich finde die SPD ist arg leise, also Andreas Dressel kämpft da quasi für die ganze Partei, die anderen machen sich da einen schlanken Fuß. Das wird der SPD richtig wehtun. Mhm. Also wenn du den Leuten erklärst, tut mir leid, jetzt also mit deinem Verbrenner kommst du nicht mehr in die Stadt, dann würde ich sagen, schöne Grüße für die, die sich vor 3 Jahren Verbrenner gekauft haben. Also wir müssen ja dann relativ frühzeitig umsteuern. Und wir können nicht wie im anderen Verfahren sagen, das machen wir in 10 Jahren, sondern müssen dann relativ schnell die Stadt auf Richtung Klimaneutralität bringen. Und das ist mit sozialen Härten, ich zitiere da das Gutachten, der Umweltbehörde verbunden. Und das trifft die grünen Wähler viel weniger als die Sozialdemokraten.
Aber jetzt nehme ich mal die andere Position an, vielleicht geht es nicht anders. Weil dieses Gefühl, ich habe das wieder gemerkt in meinem Umkreis, sehr gute Freunde, die dann neulich, da macht er die Gasheizung die Beine lang. Und was haben sie gemacht? haben sich eine neue Gasheizung gekauft.
Ja gut, den Leuten ist dann teilweise nicht, auch nicht zu helfen.
Wollte ich ganz sagen, aber irgendwann muss man die Leute zu ihrem Glück ziehen. Ich habe es gesagt.
Aber weißt du, was die Wirklichkeit ist? Ich vermute, das sind Leute, die kaufen sich neue Gasheizung und als Ablass sagen sie dann auch beim Zukunftsentscheid, sage ich ja. Das ist ja die Schizophrenie, okay, die ich oft feststelle. Ich bin ja eigentlich auf der ganz anderen Seite unterwegs. Ich glaube schon, dass ich sehr, sehr ökologisch bewusst versuche zu leben. Ich habe es jetzt abgelehnt. Dass aber viele sagen, ach ja, ich fliege halt ganz gerne 3-mal im Jahr nach Mallorca oder 8-mal im Jahr nach Mallorca. Da kann man sogar Senator werden für die Grünen. Und dann bin ich aber dafür, dass dieser Volksentscheid durchkommt. So nach dem Motto, ich muss erzogen werden. Und das, glaube ich, geht echt nach hinten los, weil die Leute ticken anders. Wenn es wirklich dann wehtut, dann wird man die Frage stellen. Wenn auch Rubis wirklich Leute freistellen muss, und dann nur irgendeiner sagt, ja, hatte dir ja angekündigt, wegen des Zukunftsentscheides, dann wird's wirklich finster. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, wer davon profitieren wird in einer sehr polarisierten Gesellschaft. Also jetzt zitiere ich mal den Bürgermeister, da sagt er immer, Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Wir sind gespannt. Nächste Woche wird das beherrschende Thema sein, glaube ich, weil dann steht der Entscheid. Ist das dann schon übernächsten Sonntag?
12.10.
12.10.
Ich schätze so 18.30, wissen wir.
Das wird, da geht's los.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Da wird es auch.
Ich habe extra mal einen Urlaub verschoben. Eigentlich wollte ich am 13. weg, aber ich sage, ich kann nicht am
Tag. Du hast sogar keine Ferien.
Ja, ich gehe ins Kloster.
Ach so, okay. Auch das ist
mal. Ohne Handy.
Okay, das ist mal eine extra Folge, glaube ich. Jetzt hast du es uns weggenommen. Die wollen wir nämlich einmal erzählen in der, in dieser Phase, wo sonst das ausfallen würde, gibt's die Extra-Folge. Matthias im Kloster, sprechen wir nächste Woche drüber. Punkt erstmal. Dann müssen wir natürlich noch einmal schnell sprechen, heute vor einer Woche. Und das haben ganz viele der Goldkirchen, haben diesen Podcast offensichtlich gehört. Goldkirchen, der Hamburger Männerchor, der nicht singen kann, der in der Barclays Arena aufgetreten ist, vor 15.000 Zuschauern. Und ich habe gesagt, lieber Matthias, das ist ein Naturereignis. Du hast gesagt, das ist eine geschickte Marketingstrategie.
Ja. Du weißt ja auch, dass viele von denen von OMR, von den Online-Marketing-Rockstars kommen. Insofern glaube ich schon, dass sie ein bisschen was von Marketing verstehen.
Richtig. Und da sind einige dabei, aber natürlich längst nicht mehr dazu. Bei der OMR fing das an, aber da sind genauso gut Rechtsanwälte dabei und ein Urologe ist dabei und ein Berufsschullehrer, also ganz normale Menschen wie du und ich. Aber ich kann dir sagen, es war, und das nur ganz kurz, es war wirklich, und das habe nicht ich gesagt, sondern der Chef der Barclays Arena, der hat gesagt,
ich habe es gelesen.
Du hast es gelesen, es war eines der besten Konzerte in 15 Jahren Barclays, die er erlebt hat und eines der emotionalsten. Und jetzt will ich nur einen Punkt machen, ich bin ja auf der Suche danach, was ist das Besondere an diesen Goldkirchen, es gibt viele Gründe und was das Besondere ist. Es ist diese Energie. Wenn normalerweise 70 Männer, 80 Männer zusammenkommen, ne? Denken wir mal an Fußballstadien, da sind noch ein paar mehr, dann ist es ja keine Energie, die dich umarmt. Es ist auch keine weiche Energie. Es ist auch so, es ist irgendwie, manchmal ist es auch ziemlich abstoßend. Das ist bei denen anders. Die haben eine Energie, die einen umarmt. Und ich kann dir sagen, die Menschen, die in diesen 15.000 Menschen, die da waren in dieser Halle, die werden diesen Abend nicht vergessen. Und wir alle gucken jetzt nach vorne und können es ja kaum glauben, dass die Goldkirchen im nächsten Jahr, und sie machen es nicht offiziell, aber was soll es sonst sein?
Du weißt es ja.
Naja, aber man ahnt es ja. Ja, das sind alles riesige HSV-Fans, die brauchen, die wollen das Ganze nochmal überbieten. Die wollen sozusagen das machen, womit...
Das Millantor-Stadion?
Nochmal. Also, und die werden nächstes Jahr ins Volksparkstadion gehen. Und dann ist die Frage, ob da 60.000 Leute hinkommen. Und ich sage ja.
Also ich vermute auch, ich muss ja sagen, ich habe auch Prügel bekommen, ein guter Freund von mir war bei dem Konzert,
okay.
Er sagte ja, durch Zufall, er habe die Karten weitergereicht bekommen und er sagte, weißt du was Matthias, es war ein richtig cooler Abend und
dann
ging beschwingt nach Hause und wir, okay, ich meine, Journalisten sind ja auch immer kritisch, müssen sie ja auch sein und ich widerspreche dir auch einfach allzu gerne, aber... Wahrscheinlich hast du einen Punkt. Den Leuten gefällt's und warum denn nicht? Wenn es den Leuten gefällt, dann ist es doch wunderbar.
Und übrigens auch interessant, Stichwort, die nicht singen können. Ich habe da mit Nora Becker, die nun wirklich singen kann, eine tolle Sängerin, hat von Whitney Houston My Love is Your Love gesungen. Ich habe mit der gesprochen und sagt, Nora, wie siehst du die denn? Und sagt, guckt sie mich an und sagt, weißt du was, ich habe die vor 6 Jahren zuletzt gesehen. Und wenn ich das vor 6 Jahren vergleiche und heute, es ist nicht vergleichbar. Und die Wahrheit ist, die treffen meistens die Töne, das ist schon ganz gut. Und mit der Technik, die da war, das war ja Technik, die auch Leute wie Ed Sheeran oder so haben. funktionierte es. Also die Entschuldigung ist immer so, die Entschuldigung ist angenommen. Matthias, die Entschuldigung ist angenommen.
Entschuldigung, also so weit will ich nicht gehen. Ich würde sagen, Relativierung meiner Position von vergangener Woche.
Erklär uns nochmal schnell, bevor wir zu unserer neuen Heimat kommen, wie man mit Radfahren Geld verdienen kann. Das hast du diese Woche geschrieben. Ich sagte, wow, jetzt verdient er noch, während er auf seinem Fahrrad zur Arbeit fährt, noch mehr Geld. Ja, neben dem, was er von der CDU kriegt.
Und von Eugen Block, das stimmt, ja. Also
du kriegst von Eugen Block auch.
Ach, das wollte ich ja nicht drüber reden. Okay. Nee, ernsthaft, eigentlich ganz lustiges Projekt habe ich irgendwie als App gesehen. Es gibt die DB Plus App. Und da ich ein eifriger Zugfahrer bin, habe ich mir das angeschaut. Und das ist eine App, die kannst du in verschiedenen Städten runterladen. Jetzt auch in Hamburg seit einigen Wochen. Und die ist dafür gedacht, das ist eigentlich die Bahn als Dienstleister für die Kommunen. Jeder, der Fahrrad fährt, kann sich ein Konto einrichten, draufdrücken und dann wird seine Fahrt abgebildet. Und die Städte bekommen dann, oder erst die Bahn und dann die Städte, bekommen die Informationen. Und wenn es viele machen, wird es interessant, wo die Menschen langfahren, wo es einen Bedarf gibt an neuen Fahrradwegen, wo vielleicht neue Fahrradstationen eingerichtet werden müssen, wo Ampelschaltung verändert werden könnten. Also das, was man sonst mit viel, viel Geld sammeln müsste oder von Google kaufen oder keine Ahnung, stellt jetzt die Bahn bereit. Und um die Leute so ein bisschen anzutriggern und zu sagen, hey, hey, komm, mach doch mit, gibt es für 100 Kilometer und 100 Kilometer fahren wir beiden, ja fast in einer Woche, gibt es halt Rabatte. Gibt es einen Kaffee billiger oder bei der Bahn, das finde ich interessant als Zugfahrer, 100 Kilometer, 5 Euro Bahngutschein, Bums.
Ernsthaft, für 100 Kilometer,
stark. Und das hast du schnell gemacht und ist natürlich, muss man sagen, auch nebenher, du machst was Gutes, weil natürlich ist es im Interesse eigentlich aller Fahrradfahrer, dass die Struktur in der Stadt verbessert wird. Und insofern muss ich sagen, also wir machen ja immer gerne Negativnachrichten. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Gute Idee von der Bahn. Gut, dass die Verkehrsbehörde mitzieht. Und gut für die, die sich da quasi aufs Handy drücken.
Und gut, dass du das einmal mitgeteilt hast. Das wissen ja vielleicht viele gar nicht.
Deshalb machen wir das ja.
Zum Schluss. Das Hamburger Abendblatt sitzt ja seit, glaube ich, gut 10 Jahren am Großen Burster. Hinter dem Rathaus, hinter der Handelskammer. Und wir können jetzt verraten, dass wir relativ kurzfristig, wir ziehen aus.
Wir ziehen um, ja.
Wir ziehen um nicht weit weg, sondern nur praktisch über die Straße, man kann es von hier aus sehen. Wir ziehen um ins ehemalige Gebäude von Hamburg Süd. Also einmal über die Ost-West-Straße.
Leider nicht ins Hochhaus, sondern in den daneben gelegenen Stummel, aber trotzdem.
Stummel, sagst du.
weil es nicht so hoch ist wie das Cäsar-Pinner-Hochhaus, was ja ein, muss man sagen, ikonischer Bau ist. Und ich finde es ja schon toll, wenn man so einen Blick über die Stadt hat. Das war ja früher, als wir noch bei Springer waren.
Stimmt.
Der ewige Kampf, wer darf oben sitzen? Und die Redaktionen haben sich geprügelt, wer also Alsterblick bekommt. Da musste man, glaube ich, in den 10. Stock. Dann konnte man auch auf die Alster schauen. So hoch treibt es uns nicht, aber es wird, glaube ich, ganz nett da. Und wir haben auch wieder eine gastronomische Versorgung.
Genau, und da muss man sagen, wir ziehen nur. Es ist ein Zwischenumzug. Warum ziehen wir um? Warum geht ihr denn da raus? Ganz einfach. Heute, am 1. Oktober, ist sozusagen geclosed worden, wie das heißt. Also übersetzt, seit heute, 1. Oktober, gehören die wunderbaren alten Gruner und Jahr-Titel. Alte ist, also alt im Sinne von Gruner und Jahr, nicht keine alten Titel. Brigitte, Gala und Eltern und übrigens auch noch Chefkoch, die sitzt allerdings nicht in Hamburg, sondern sitzt, glaube ich, in Bonn, gehören seit heute offiziell zu Funke. Unsere Verlegerin, Aufsichtsratschefin Julia Becker, war heute in Hamburg, hat mit den neuen Kolleginnen und Kollegen ein Frühstück gemacht, hat die begrüßt irgendwie. Wir freuen uns auch an dieser Stelle herzlich willkommen bei Funke. Und klar, wir teilen uns dieses Haus, wobei teilen ein großes Wort ist. Wir nutzen dieses Haus am Großen Burster gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Zeitschriften. Und weil die natürlich, Bild der Frau, hört zu, zusammen mit Gala und Brigitte zusammensitzen wollen, sagen wir, pass mal auf. Dann ziehen wir um für 2-3 Jahre und jetzt kommt der Clou und dann wird es in Hamburg, so ist der Plan, einen gemeinsamen Standort für Funk geben, einen tollen gemeinsamen Standort, weil das muss man auch mal sagen, weil die immer alle davon reden, dass der Medienstandort Hamburg, hat schon bessere Zeit erlebt. Funke wird hier ungefähr 1000 Menschen haben am Medienstandort Hamburg. Eines der, also neben Essen dann die absolut größte Standort und wertet diesen Standort total auf. Und dann werden wir gemeinsam irgendwo, hoffentlich in 2, 3, 4 Jahren, wann auch immer, irgendwo zusammensitzen. Darauf freuen wir uns schon jetzt. Sagen
gerade aber, ich mit meiner Gala-Vergangenheit kann es gar nicht erwarten. Ja.
Deine Karriere hat bei Gala begonnen,
ja,
oder?
Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Und das Schöne war, das passt vielleicht ganz gut dazu, die Gala zog, ich war ja nur ein halbes Jahr da, aber ich bin in diesem halben Jahr gleich zweimal umgezogen. Was auch daran lag, dass die damalige Verlagsgeschäftsführung der Meinung war, die Leute sollen sich da nicht häuslich einrichten. Die müssen immer wieder ein bisschen aufgescheucht werden. Deshalb wurde immer von A nach B nach C gezogen. Und wenn ich jetzt meine Kartons packe, sehe ich, dass da auch ein bisschen was Wahres dran ist.
Lieber Matthias, vielen Dank. Wir melden uns kommende Woche wieder, dann mit dem Zukunftsentscheid nochmal in einer etwas größeren, längeren Form. Da gibt es viele neue Informationen. Wie gesagt, nicht vergessen, morgen, spätestens übermorgen, eine Sonderfolge, je nachdem, wann die fertig geschnitten ist, eine Sonderfolge. Luisa Neubauer im Gespräch mit Andreas Dressel. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.